Der Predigtext für diesen Gottesdienst steht im Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 11. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und einen Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Falls Sie es noch nicht mitbekommen haben, spätestens wenn Sie jetzt hier nach vorne kommen und gucken, dann sehen Sie es: Es ist Palmsonntag, deshalb die Dekoration. Und Palmsonntag ist ein besonderer Sonntag im Kirchenjahr, den wir häufig aber gar nicht so auf dem Schirm haben. Sie kennen das bestimmt, auch aus Ihrer Kindheit. Manchmal verbindet man bestimmte Situationen, Erinnerungen mit einer bestimmten Stimmung. Und wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich die Situation jetzt genau vor mir. Es ist Samstagnachmittag, circa 15 Uhr. Wir fahren nach Hannover, parken auf dem riesigen Parkplatz in der Nähe des Maschsees und strömen dann mit vielen tausend anderen in Richtung Niedersachsenstadion. Und schon auf dem Vorplatz hat man diesen ganz besonderen Geruch. Es ist so eine Mischung aus Würstchen, Bier, man hört von drin schon die Trommeln aus dem Stadion. Man sieht die unterschiedlichen Menschen, ganz verschiedene Leute. Da hat man die Ultras, die sich formieren. Man hat die Gegnerfans. Man hat ganz normale Familien, so wie wir es waren. Und natürlich gibt es noch andere. Es gibt die Bereitschaftspolizei in schwerer Montur. Es werden Straßen blockiert, weil die Massen zum Stadion strömen. Ja, sie pilgern dahin. Und je näher man dem Stadion kommt, desto mehr wird man erfasst von dieser Dynamik und fragt sich: Wie wird es ausgehen? Was wird passieren, gerade wenn es ein wichtiges Spiel ist? Die Situation in Jerusalem in den Tagen vor Jesu Kreuzigung ist ähnlich. Und damit sind wir beim Predigtthema heute. Palmsonntag zwischen Triumph und Drama. Wir befinden uns circa im Jahr 33 nach Christus und die Menschenmengen strömen wie jedes Jahr zum Passa nach Jerusalem. Groß und klein tummeln sich auf den Gassen. Jerusalem hatte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich im Normalbetrieb ca. 70.000 Einwohner. In der Zeit des Passafestes sind mindestens 2 Millionen Menschen da. Davon gehen Historiker aus. Und es ist nicht mehr lange bis zur Kreuzigung von Jesus. Nur noch 4 bis 5 Tage. Die Menschheitsgeschichte steuert an diesem Punkt auf einen Höhepunkt zu. Im Alten Testament finden wir über 300 Prophezeiungen zum Leben, Sterben und Auferstehen des Messias. Nur um ein paar zu nennen. Jesaja 53 beschreibt, wie er von seinem Volk abgelehnt, angespien, mit den Sündern gekreuzigt und im Grab eines Reichen beerdigt wird. Psalm 41 beschreibt, wie er von einem Freund verraten wird. Psalm 16 beschreibt, wie der Messias nicht dem Tod überlassen und in die Grube fahren werde, sondern auferstehen wird. Und die Pilgermassen, die sich Jerusalem nähern, die kennen diese Prophezeiungen, die meisten jedenfalls. Und es gibt etwas Neues dieses Jahr vor Passa. Es ist eine besondere Situation, weil sich ein Gerücht, ja mehr noch als ein Gerücht, inzwischen kennen es fast schon alle, Bahn bricht. Da gibt es diesen Jesus, der kommt aus Galiläa, der kommt aus dem Hinterland und vielleicht ist er der Messias. Vielleicht ist er auch nur ein großer Prophet, aber es ist spannend und die Leute folgen jedem seiner Schritte. Es gibt Mythen inzwischen um ihn. Und er wird bestimmt auch nach Jerusalem kommen. Was wird passieren? Die Spannung baut sich noch mehr auf, weil Jesus noch bevor er kommt etwas anderes tut. Auf dem Weg nach Jerusalem kommt er durch Jericho und heilt quasi so im Vorbeigehen zwei Blinde. Und viele der Pilger, die über Jericho nach Jerusalem strömen, kriegen das mit und sagen, vielleicht ist er es wirklich. Und eine wichtige Frage brennt allen von ihnen unter den Nägeln. Was passiert als nächstes? Aber nicht nur die Pilger sind gespannt, was passieren wird jetzt beim Passafest, sondern auch die politischen Leader und die römischen Besatzer sind angespannt. Alle wissen sowieso, Jerusalem zur Zeit des Passafests ist ein Pulverfass. Die Stadt ist vollgepackt mit Leuten. Es ist die perfekte Situation, wenn jemand einen Aufstand planen wollte, um dieses Chaos auszunutzen. Und genau in diese Zeit zoomt jetzt unser Text hinein. Der Einzug von Jesus auf dem Füllen einer Eselin scheint auf den ersten Blick ein kleines Detail zu sein. Ja, nun gut, irgendwie musste er ja nach Jerusalem kommen. Aber wir werden uns das heute anschauen und Sie werden hoffentlich am Ende auch zu dem Schluss kommen, dass es große Wirkung hat, wenn man diesen Text versteht. Und dieses Verständnis fordert Konzentration, aber es lohnt sich. Denn was wir hier sehen, ist ein Punkt in dem Dienst vom Herrn Jesus, der ganz, ganz entscheidend ist. Es ist, wie man so schön neudeutsch sagt, ein Point of No Return. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte Jesus einfach noch wie ein ganz normaler Pilger Passa feiern können, wieder zurückgehen können nach Galiläa und unsere Geschichte wäre eine ganz andere geworden. Aber, zum Glück für uns, aber an diesem Palmsonntag, dem ersten Palmsonntag, zieht der König Jesus ein. Und er zieht ein wie ein wirklich triumphaler König, aber eben auch ganz anders als jeder andere König. Ich möchte Sie nochmal mitnehmen in unseren Text. Matthäus 21, zuerst die Verse 1 bis 7. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und er sprach zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht, der Herr braucht sie, dann wird er sie euch sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt wird. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gehen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte und brachten die Eselin und das Föhn und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihnen darauf. Jesus ist anders als alle anderen Könige. Und den ersten Punkt, die erste Perspektive, in der Jesus anders ist, die sehen wir in den Versen 1 bis 7 ganz deutlich. Jesus ist erstens der demütige König. Und wie gesagt, nähert er sich mit seinen Jüngern, wie auch viele andere Pilger, zum Passafest von Osten her. Und bevor es nach Jerusalem geht, müssen Sie mit mir einen Blick in die Topografie werfen. Die kommen von Osten und bevor man Jerusalem sehen kann, ist der Ölberg dort. Dann geht es nochmal in ein Tal hinein und dann wieder hinauf nach Jerusalem. An der Ostseite des Ölbergs liegt Bethanien und liegt Bethphage. Das heißt, man kann Jerusalem noch nicht sehen, aber man muss einmal über den Ölberg rüber. Und dahin machen sich jetzt Jesus und seine Jünger auf den Weg. In Bethanien etabliert Jesus sein Basislager für die gesamten folgenden Tage. Es ist kein Zufall, dass Bethanien außerhalb von Jerusalem liegt. Warum? Bethanien war perfekt für ihn. Es war nicht zu weit weg von Jerusalem, das heißt tagsüber konnte er immer wieder in den Tempel gehen und lehren, aber abends konnte er sich zurückziehen. Das war wichtig für seine Sicherheit, dass er nicht nachts irgendwie umgebracht wurde. Er wusste, dass die jüdische Führung ihm nach dem Leben trachtete. In Bethanien hatte er außerdem gute Freunde, nämlich Maria, Martha und Lazarus lebten dort. Und eben diesen Lazarus hatte er ja vor kurzem von den Toten auferweckt. Viele hatten es gesehen, das heißt, in Bethanien gab es eine große Anzahl von Zeugen. Und das gab ihm in Bethanien einen gewissen Rückzugsort. Und es ist übrigens interessant, die Pharisäer, das weiß man, wollen ihn töten, die Schriftgelehrten auch, aber nicht nur Jesus, auch Lazarus. Und dass man einen, der gerade von den Toten auferweckt wurde, wieder neu töten möchte, das zeigt, wie denen so langsam die Mittel ausgehen. Es zeigt eine gewisse Hilflosigkeit. In den letzten Tagen vor seiner Kreuzigung wird Jesus abends immer wieder Jerusalem verlassen und nach Bethanien zurückkehren. Aber jetzt zum Anfang dieser Woche, am Palmsonntag, beginnt Jesus mit seinen Jüngern den triumphalen Einzug nach Jerusalem. Und wie gesagt, zwischen Bethanien und Jerusalem liegt noch der Ölberg und kurz vor dem Kamm des Ölbergs liegt Bethphage. Und da sind wir jetzt. Und was wir dort sehen, ist in Vers 1 dann ein scheinbar, ja, wenig bedeutungsvolles Detail. Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger hin. Also er ordnet zwei Jünger ab als Vorhut. Vers 2 und 3 und spricht zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie. Dann wird er sie sogleich senden. Dass Jesus so genau diese Situation voraussieht in Bethphage, liegt nahe, dass er in seiner Allwissenheit genau das Ganze schon vorher orchestriert hat. Es zeigt wieder, dass bis ins kleinste Detail selbst die Auswahl des Reittieres nichts aus Zufall passiert in dieser Woche, ja, insgesamt im Dienst von Jesus. Er hat alles in der Hand, er hat alles unter seiner Kontrolle, selbst die kleinen Details. Und auch die Sprachregelung, die der Herr Jesus seinen Jüngern mitgibt, ist sehr spannend. Er weist sie an, die Esel zu holen mit einer besonderen Formulierung. Und die ist Matthäus so wichtig, dass er sie wörtlich wiedergibt. Der Herr braucht sie. Hier finden wir das klassische Wort, was die Christen später für Jesus benutzt haben. Kyrios. Und dass der Besitzer der Eselsmutter und des Fohlens auf diese Erklärung hin, der Herr braucht sie, diese beiden Tiere einfach so herausgibt und sie in den Dienst des Herrn stellt, das liegt nahe, dass er ein Anhänger von Jesus war. Und außerdem ist dieser Eselsbesitzer ein Vorbild für uns. Ja? Er stellt seine PS, wären es damals gewesen, oder seine ES direkt dem Herrn Jesus zur Verfügung. Kurze Frage, wie sieht es bei uns aus? Ja? Sind wir bereit, unsere Besitztümer in den Dienst des Herrn zu stellen? Und wie sieht es mit unseren PS aus? An dieser Stelle ein herzlicher Gruß vom Fahrdienst. Der freut sich auch immer über Mitarbeiter, die ihre ES oder PS in den Dienst stellen. Aber dieser Eselsbesitzer ist ein Vorbild für uns. Er fragt nicht lange. Er stellt, was er hat, in den Dienst des Herrn. In dieser Formulierung in Vers 3, der Herr braucht sie, um einen Esel aufzurufen zum Dienst, steckt aber noch mehr drin. Meines Erachtens kann diese Aussage gefasst werden als ein ironischer Rückbezug zum Kapitel vorher. In Matthäus 20, Vers 28 finden wir nicht nur die Heilung der Blinden in Jericho, sondern davor noch etwas anderes, nämlich einen dreisten Versuch der Jünger Johannes und Jakobus, sich eine Sonderposition im Himmel zu sichern. Ja, die beiden waren bekannt als die Donnersöhne. Das lässt auf eine gewisse, ja, verbal-eskalatorische Durchschlagskraft schließen. Ja, die waren nicht gerade dafür bekannt, dass sie besonders ruhig waren. Aber für dieses wichtige Unterfangen, sich einen Sonderplatz im Himmel zu suchen, da schicken sie dann doch ihre Mama vor. Und auf diesen durchsichtigen Versuch hin reagiert der Herr Jesus mit einer klaren Ansage. Wer der Größte unter euch sein will, der sei aller Diener. Und er sagt eben nicht zu den beiden: Ja, ihr seid meine Top-Leute, ihr seid so wichtig, euch brauche ich auf jeden Fall, natürlich werdet ihr eine Sonderposition bekommen, sondern er ruft sie auf zum ganz einfachen Dienst. Und wenige Verse später dann sagt er tatsächlich: Aber die brauche ich, nämlich zwei Esel. Und jemand hat es humorvoll mal so formuliert. Er sagt, die einzigen, die mit biblischem Recht sagen können, dass der Herr Jesus gesagt hat, er braucht sie, das waren zwei Esel. Und hier finden wir also einen kleinen exegetischen Bezug dafür, wie der Herr Jesus betont. Es geht um Demut. Diese ganze Frage, ob der Herr Jesus nun auf einem Esel, auf einem Eselsfüllen, auf einem älteren Esel, auf einem anderen Tier einreitet, diese ganze Frage klingt doch in unseren Ohren eigentlich sehr nebensächlich. Ja, warum beschreibt der Matthäus das so? Ist das einfach so ein bisschen jüdisches Lokalkolorit, damit die späteren Leser sich diese Szene besser vorstellen können? Nein, es ist viel mehr. Und dieses viel mehr finden wir dann in den weiteren Versen. In den Versen 4 bis 5 finden wir einen ganz wichtigen Schlüssel, nicht nur für diesen Text, sondern um Jesus selber zu verstehen. Vers 4. Das aber ist alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Der spricht, und dann Vers 5, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen einer Eselin. Sie merken es, hier wechselt auf einmal die Perspektive des Textes. Wir sind nicht mehr drin in dem Text, sondern Matthäus, der Schreiber, gibt einen Kommentar. Und er hakt ein, er gibt einen Hinweis. Er sagt nämlich, Achtung, lieber Leser, hier erfüllt Jesus eine Prophetie aus dem Alten Testament. Er wird als Messias bestätigt. Und das ist typisch für Matthäus. Matthäus schreibt sein Evangelium nämlich ganz gezielt für eine jüdische Leserschaft. Das heißt, er geht davon aus, dass seine Leser die Prophetien kennen oder wenigstens wissen, dass sie wichtig sind. Und immer wieder im Matthäus-Evangelium finden wir solche Hinweise, wo mitten in die Geschichte hinein Matthäus spricht und sagt, pass auf, hier wird gerade eine Prophetie erfüllt. Jesus ist der verheißene Messias. Das geht schon am Anfang des Matthäus-Evangeliums los, als die Jungfrauengeburt beschrieben wird. Matthäus 1, 22 bis 23, da finden wir genau einen solchen Hinweis. Dies geschieht, damit die Schrift erfüllt wird. Und genauso ist es auch hier. Matthäus sieht das Geschehen mit dem Esel als so wichtig an, dass er den Fluss der Geschichte unterbricht und sagt, pass auf, hier wird eine Prophetie erfüllt. Und wie genau ist diese Prophetie jetzt zu verstehen? Häufig bezeichnet der Ausdruck bei Matthäus durch den Propheten eine Prophetie von Jesaja. Und beim genauen Hinsehen ist das auch hier so. Wir finden hier nämlich ein kombiniertes Zitat aus Jesaja 62, 11 und unserer Lesung, Sacharja 9, Vers 9. In Jesaja 62, Vers 11 klingt es so: Siehe, der Herr lässt es hören bis an die Enden der Erde. Jetzt kommt's: Saget der Tochter Zion, siehe, dein Heil kommt. Und es ist jetzt wichtig, hier ganz genau hinzuschauen, um zu verstehen, wie genial die unterschiedlichen Prophetien ineinander greifen. Der erste Teil von Vers 5 ist nämlich fast genau identisch mit Jesaja 62, Vers 11. Sagt der Tochter Zion, siehe dein. Bis hierhin ist alles gleich. Und dann kommt es zu einer kleinen Veränderung. Denn an der Stelle, wo Jesaja jetzt weitermacht, sagt, sage der Tochter Zion, siehe dein Heil kommt, fügt Matthäus anstatt des Wortes Heil Sacharja 9, Vers 9 ein. Das heißt, er ersetzt das Wort Heil durch einen Satz, nämlich dein König kommt zu dir, reitend auf einem Esel und zwar auf dem Füllen, dem Jungen des Lasttieres. Matthäus sagt den jüdischen Lesern, von denen die meisten die Prophetien ja kannten, also Folgendes. Die Formulierung von Jesaja, das Heil Israels, kann ausgetauscht werden durch der König, der demütig einzieht auf dem Rücken eines Esels. Warum ist dieser Austausch möglich? Weil beides identisch ist. Das heißt, das Heil Israels ist derjenige, der demütig einzieht auf dem Rücken eines Esels. Oder man kann es in eine einfache Gleichung packen. Heil Israel ist gleich demütiger König auf dem Rücken eines Esels, ist gleich Jesus. Und deshalb verkündigt Matthäus dieses Ganze auch als eine zusammengehörige Aussage. Also er sagt, der Prophet sagt und bezieht sich damit auf den ersten Blick nur auf Jesaja. Aber er macht damit Folgendes deutlich. Jesaja, die Prophetie, die wir dort finden, wird en Detail ausgefüllt durch das, was Sacharja sagt. Ja, Sie können sich das so gut vorstellen, das ist wie ein Relativsatz. Ein Relativsatz beschreibt mit einem längeren Satz ein Wort, was vorher benannt wird. Ich gebe mal ein Beispiel. Also die sitzt jetzt leider gerade hier nicht, aber man könnte sagen, da drüben sehen Sie meine Frau, die wunderbarste, beste, schönste von allen ist. Ja, so ist es. Das heißt, der Relativsatz führt das Wort aus, was genauer beschrieben wird. Und genauso ist es auch mit dieser Zusammensetzung von Jesaja und Sacharja. Und durch diesen Verweis macht Johannes Folgendes deutlich. Lieber Leser, das mit den Eseln, das klingt wie ein Detail auf den ersten Blick. Es ist aber viel mehr. Es ist ein Marker, es ist ein Hinweis darauf, wer Jesus ist. Und ist es nicht faszinierend, auch noch über 2000 Jahre später oder knapp 2000 Jahre später, wie genial und genau Gottes Wort aufgebaut ist. Wie die Prophetien ineinander greifen, schon im Alten Testament und sich gegenseitig ergänzen und beschreiben und wie das Ganze dann perfekt erfüllt wird im Neuen Testament. Aber es steckt noch viel mehr in dieser Prophetie. Matthäus möchte nämlich vom Heiligen Geist inspiriert nicht nur sagen, dass Jesus der Messias ist, er möchte auch sagen, wie Jesus als Messias ist. Mit anderen Worten, dieses Bild vom Füllen einer Eselin, das hat einen Grund. Es gibt einen Grund, warum es sich gerade um ein Eselsfüllen handelt und nicht um ein Kamel oder einen jungen Hengst. Überlegen wir mal selber. Wenn wir die Aufgabe hätten, stelle dir den Einzug eines Königs vor, entwickle ein Szenario. Wie würden wir das inszenieren? Also ich denke, wir würden sagen, unser König müsste zumindest auf einem Pferd hoch zu Ross kommen oder vielleicht noch besser in einer Kutsche oder was auch immer, aber auf keinen Fall auf einem Esel. Wenn wir diesen König beschreiben würden, dann würden wir bestimmt nicht die Attribute demütig und zu dir kommend nutzen, sondern wir würden sagen, er ist würdevoll, er ist mächtig, er ist hochherrschaftlich. Der Einzugsmodus, den Jesus wählt, ist ein ganz anderer. Er ist demütig, er sucht uns auf. Und hier finden wir einen ganz, ganz zentralen Aspekt, den Matthäus seinen Lesern ebenfalls vor Augen führen will. Er sagt, Jesus ist anders, Jesus ist König, aber er ist komplett anders als alle anderen Könige. Und der Jesus selber beschreibt das auch seinen Jüngern kurz bevor er einzieht nach Jerusalem, ebenfalls in Matthäus 20, also dem Kapitel vorher, in den Versen 25 bis 28. Da vergleicht er sein Königtum mit dem Königtum der weltlichen Herrscher um sich herum. Wir finden da folgende Aussage, Matthäus 20, Vers 25. Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Aber, und dann in Vers 28 stellt der Herr Jesus sein Königtum dagegen, aber der Sohn des Menschen, das ist er, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist unglaublich, was hier steht. Der Herr Jesus ist der Schöpfer, er ist derjenige, der die Schöpfung erhält, er ist derjenige, der die Geschichte lenkt und trotzdem sagt er, er ist gekommen, um zu dienen. Er ist ganz anders als alle menschlichen Herrscher. Und diese demütige Art seines Königstums, die wird nicht nur deutlich dadurch, dass er auf dem Esel einzieht, sondern sie wird auch deutlich durch den Zeitpunkt, an dem er nach Jerusalem einzieht. Denn was ist an Passa, an dem Fest, der zentrale Ritus? Die Schlachtung des Lammes stellvertretend für die Sünden der Israeliten. Das heißt, das Lamm gibt sein Leben für das Volk. Und dieser besondere Zeitpunkt, an dem Jesus einzieht, wird dann nochmal deutlicher, wenn wir uns klar machen, wie die Situation in Jerusalem ist zu dem Zeitpunkt, wo er einzieht. Wie gesagt, über 2 Millionen Menschen dort. Und das bedeutet, dass wahrscheinlich auch über 250.000 an Lämmern zu der Zeit in Jerusalem ist. Also 250.000 Lämmer. Die Stadt ist voll mit Lämmern, die in wenigen Tagen nach dem Einzug von Jesus alle geopfert werden. Und was ist der zentrale Ort der Opferung im jüdischen Bewusstsein? Wo wird der Opferdienst zentral durchgeführt? Im Tempel. Wohin führt der Einzug von Jesus? Also Sie müssen sich das richtig vorstellen. Er geht hinauf nach Jerusalem. Wohin führt er? Zum Tempel. Das heißt, Jesus macht deutlich, ich ziehe ein, aber ich ziehe nicht ein mit Prunk und Pomp wie die anderen Könige, sondern ich ziehe ein, um mich zu opfern für euch. Und genau das kennzeichnet seinen ganzen Dienst. Das finden wir schon am Anfang seines Dienstes, wo Johannes der Täufer über ihn sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Ja, Jesus der König, der zieht triumphal ein. Wir werden das gleich noch sehen. Aber sein Ziel ist eben nicht weltliche Macht, sondern er ist der König des Friedens. Er möchte sich opfern. Was kann es für eine größere Demut geben? Jemand, der alles in der Hand hat, der sich so opfert. Und genau diese Bedeutung, genau diese Demut, diese Opferbereitschaft, dass Jesus sich selber klein macht, wird auch deutlich in der Wahl seines Reittieres. Es ist noch nicht mal ein Esel, sondern es ist ein Füllen eines Esels. Das heißt, ein noch nicht erwachsener Esel. Ein Esel war ein Lasttier. Ja, das lesen wir hier auch. Also kein angeberisches Tier. Es war kein Prunkpferd. Es war auch bekannt als ein Tier, das ein Friedenskönig ritt. Und jetzt bauen wir mal alles zusammen. Die ganzen Zeichen, die in diesem Esel zusammenkommen, die in dem Zeitpunkt zusammenkommen, die in dem Einzug zusammenkommen, die in der Prophetie zusammenkommen. All das möchte Matthäus mit seinem erklärenden Kommentar in den Versen 4 bis 5 den Lesern vor Augen führen. Er sagt, schaut, schaut, wie demütig er ist, aber schaut auch, wie genial Jesus die ganzen Prophetien erfüllt. Wie reagieren jetzt die Jünger darauf, die ja ganz nah dran sind an Jesus seit 3 Jahren? Vers 6. Die Jünger taten, wie ihnen befohlen war. Das heißt, Sie gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, und sie brachten die Eselin und das Föhn und legten ihre Kleider darauf und setzten ihn darauf. Und auch hier nochmal die Betonung, wenn wir das vergleichen mit den anderen Evangelisten, der Herr Jesus nimmt das Kleinere, das Bescheidenere der beiden Tiere. Und was hier auch noch deutlich wird, ist, wie genau die unterschiedlichen Berichte sich gegenseitig ergänzen, weil nämlich an manchen Stellen von einem Esel berichtet wird und hier aber von zwei. Wie ist das zu verstehen? Wir erfahren ein weiteres Detail aus den anderen Evangelien, nämlich, dass dieses Jungtier, was Jesus ritt, noch nie geritten wurde. Das heißt, es kannte diese Situation überhaupt nicht und deshalb war es sinnvoll, das Muttertier mitzuführen, damit das Jungtier beruhigt würde. Das ist eine wichtige Aussage dafür, was zeigt, wie sich die einzelnen Berichte der Evangelisten perfekt ergänzen und eben nicht widersprechen. Das andere, was wir daran sehen, ist, dass dieses Jungtier ein Zeichen ist von spiritueller Reinheit. Im Opferdienst im Alten Testament war es so, dass Tiere benutzt werden sollten dafür, die vorher noch nicht für etwas anderes benutzt worden sind. Sie waren ausgesondert. Und dass der Herr Jesus ein Tier reitet, was vorher noch nicht geritten wurde, ist der Ausdruck davon, das ist für dich reserviert, es ist rein. Für das heilige Lamm Gottes ist es nur recht und billig, dass es ein reserviertes Reittier gibt. Und damit nimmt das Geschehen jetzt seinen Lauf. Der Herr Jesus zieht ein, er zieht erst hinauf auf den Kamm des Ölberges und nach sammelt sich hinter ihm ein Gefolge. Nicht nur seine Jünger, sondern auch andere. Und wir müssen uns das vorstellen wie in einem Film. Ja? Der Zug zieht hinauf auf den Kamm und blickt von da hinab auf den Ölberg. Das ganze Panorama der Stadt öffnet sich. Es ist perfekt orchestriert. Besser könnte es nicht sein. Wenn wir einen Film hätten, würde die Kamera jetzt so von hinten auf die Szene schauen und dann den Blick aufnehmen. Warum ist dieser Ort so perfekt für den Beginn eines triumphalen Einzugs? Warum ist der Ölberg dafür so wichtig? Zum einen, weil damit eine weitere Prophezeiung angedeutet wird. Die Juden wussten das auch. Der Messias wird wiederkommen auf dem Ölberg. Noch heute finden sie auf dem Ölberg viele Gräber von gläubigen Juden, die sich genau da begraben haben lassen, weil sie dann dabei sein wollen, wenn der Messias kommt und sie auferweckt. Das heißt, diese Stätte war hoch aufgeladen mit Bedeutung. Das ist ein Grund. Der andere Grund, warum sich der Ölberg so perfekt als Ausgangspunkt für den Einmarsch eignet, ist, dass er etwas höher ist als Jerusalem. Der Ölberg ist ca. 812 Meter hoch, der Tempelplatz liegt aber nur auf 740 Meter. Das heißt, vom Ölberg schaut man herab auf die ganze Szenerie und hat einen herrlichen Blick. Und damals muss dieser Blick herab auf Jerusalem noch viel, viel grandioser gewesen sein, als er es heute ist. Denn damals gab es noch den Tempel. Der Tempel, gebaut durch Herodes, war ein beeindruckendes Weltwunder. Er war über das gesamte Römische Reich bekannt und er war das Prestigeprojekt des sowieso größenwahnsinnigen Herodes, der auch die dementsprechende Dynastie begründet hat. Was Herodes tat, war, er machte tatsächlich die Überreste der Tempel von Salomo und Zerubabel platt und baute einen komplett neuen darauf. Und nur um die Dimensionen nachvollziehen zu können, in einem Tunnel, der angelegt wurde, um die Baumaterialien nach oben zu befördern, wurde von Archäologen ein Quader gefunden für diesen Tempel. Und dieser Quader hatte folgende Durchmesser. Er hatte einen Umfang von unglaublichen Ausmaßen, nämlich 330 Meter Höhe, 13,5 Meter Länge und 600 Tonnen Gewicht. Also Wahnsinn, wie sie solche Steine damals schon bewegt haben. Aber damit nicht genug, nicht nur riesige Quader. Der Herodes erweiterte den Tempelberg durch eine besondere Konstruktion mit 88 Säulen und 12 Gewölben um weitere 12.000 Quadratmeter. Also eine Fläche, die damals schon so groß war, doppelt so groß sogar wie das Forum Romanum. Und Zeitgenossen beschreiben den Tempel mit folgenden Worten. Er war auf allen Seiten mit goldenen Platten bekleidet, er schimmerte bei Sonnenaufgang im hellsten Feuerglanz und er blendete die Augen. Welch ein grandioses Bild. Der Herr Jesus startet vom Ölberg, wohin er eines Tages wiederkommen wird und macht sich auf den Weg, demütig reitend auf einem Esel. Hinter ihm formiert sich eine Menge. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie würden die Leute darauf reagieren? Wie würden die Mengen reagieren, die schon in Jerusalem sind? Würden sie es verstehen? Und damit sind wir dann beim zweiten Punkt. Wir hatten gesehen, erstens, der Herr Jesus ist der demütige König. Zweitens sehen wir, der Herr Jesus ist der dominierende König. In den Versen 8 bis 9 lesen wir Folgendes. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, und andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. In Vers 8 sehen wir also, dass der Herr Jesus jetzt loszieht, und wir sehen eine spannende Veränderung. In den Versen 1 bis 7 werden nur die Jünger erwähnt. Ab Vers 8 finden wir dann andere Protagonisten, die mit ins Bild treten. Es sind die Mengen. Und in Vers 9 werden diese Mengen nochmal genau beschrieben. Und die Volksmenge, die vorausging, und die, welche nachfolgten. Das heißt, eigentlich sind es zwei Mengen. Ebenfalls sehen wir bei Johannes 12, dass diese beiden Mengen ganz genau beschrieben werden. Es wird beschrieben, warum es wirklich zwei Mengen sind. Johannes 12 beschreibt zum einen die Menge, die Jesus folgt, die also hinter ihm hergeht, mit folgenden Worten. Das waren Leute, die aus Bethanien mit ihm mitkamen. Es waren keine Jerusalemer, es waren Pilger aus der Provinz, und sie waren voller Enthusiasmus wegen der Auferweckung des Lazarus von den Toten. Und was dabei natürlich noch ein bisschen mitschwingt, ist Klassenkampf. Ja, das sind Leute aus der Provinz, das sind Leute aus Galiläa, auf die haben die Jerusalemer meistens herabgeblickt. Und jetzt sagen die: Ha, einer von uns, der wird es denen jetzt so richtig zeigen. Der hat den Lazarus auferweckt, was wird er als nächstes tun? Wahrscheinlich haben genau sie die Nachricht dann durch Boten schon an Jerusalem vorausgegeben. Jesus hat den Lazarus auferweckt, er kommt jetzt. Haltet euch bereit, was passiert als nächstes? Und genau diese Botschaft hatte sich offensichtlich in Jerusalem herumgesprochen und dort diese zweite Menge in Wallung gebracht, die jetzt dem Herrn Jesus entgegenkommt. So beschreibt es Johannes 12, Vers 18. Darum ging ihm auch die Volksmenge aus Jerusalem entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan habe. Also wir denken in unserer Vorstellung oft so: Naja, der Herr Jesus ist dort eingezogen, der hatte halt diese beiden unbedeutenden Esel, dann waren noch seine Jünger bei ihm, und dann gab es am Rande so ein paar Leute, die haben dann mit den Palmenzweigen gewedelt und mit den Kleidungen, da kommen wir auch noch dazu. Ja, aber insgesamt war das doch so eine relativ beschauliche Atmosphäre, und das ist vollkommen falsch. Das Bild vom Fußballstadion, das fasst die Situation viel eher. Wir haben Jesus, wie er hinabzieht vom Ölberg, also das heißt richtig mit Schwung, und hinter ihm Tausende, die sagen: da kommt er, unser Hero aus Galiläa. Und von der anderen Seite, von Jerusalem, kommt ihm eine riesige Menge herab und sagt: Was wird er tun? Was wird er tun? Und diese Menge ist nicht einfach nur still, sondern sie verhält sich auch wie eine Menge im Fußballstadion. Sie ist nämlich nicht leise, sie macht etwas mit ihren Klamotten. Und sie schwenkt etwas. Wir sehen das jetzt gleich. Also, was finden wir dort? Schauen wir uns die einzelnen Zeichen an. Die meisten aber aus der Menge breiteten ihre Kleider auf dem Weg. Das ist der erste Punkt. Wie Fußballfans machen sie auch etwas mit ihren Kleidung. Sie rollen Jesus nicht den roten, sondern den bunten Teppich aus. Das Hinlegen der Kleidung für einen König war das, was wir heute als roten Teppich kennen. Es war ein Ausdruck dessen, dass man sagt: Deine Füße sind zu hoch herrschaftlich, als dass sie durch den schnöden Staub gehen. Deshalb lege ich dir mein Gewand hin. Es ist aber auch ein Ausdruck dessen, dass man sich demütigt vor diesem König. Ja, in Ermangelung meiner selbst lege ich meine Gewänder vor dich hin. Das ist eine Huldigung als dem König. Diese Huldigung wird begleitet von lauten Schreien, von lauten Sprechchören. Im Deutschen wird das hier übersetzt als: Die Menge rief und sprach. Aber das Wort, was dort im Griechischen steht, ekratzein, daher kommt unser Krächzen, hat eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Es bedeutet wirklich laut schreien, skandieren, wie im Fußballstadion. Das heißt, diese Menge ist begeistert. Die reißen sich die Kleider vom Leibe, werfen die auf den Weg und schreien dabei, was wir hier lesen: Hosianna, Hosianna. Und wie gesagt, wir müssen uns Folgendes vor Augen führen: Das sind nicht nur so ein paar treue Jünger, das sind wahrscheinlich Tausende an Menschen. Schauen wir uns also ins Detail an, was sagen die eigentlich? Was bedeutet dieses Hosianna? Hosianna ist von der Wortwurzel im Hebräischen eng verbunden mit dem Namen von Jesus. Jesus, Jehoshua. Rettung ist von Gott, Gott rettet. Und Hosianna ist die Aufforderung: Rette uns. Sie rufen also: Jesus, rette uns. Und das ist nicht einfach nur ein spontaner Ausruf, sondern es ist ein Zitat aus den sogenannten Hallel-Psalmen. Was waren die Hallel-Psalmen? Das waren Psalmen, die von den Pilgern gesungen wurden, als sie nach Jerusalem heraufgezogen sind, zu den Festen. Und diese Sprechchöre, die wir hier finden, sind abgeleitet aus Psalm 118, 25 bis 26, wo wir genau dieses Hosianna finden, wo wir den Bezug finden zu demjenigen, der kommt im Namen des Herrn, wo es heißt, ach hilf, ach Herr, lass wohl gelingen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das schreit die Menge. Und die Menge schreit nicht nur das, sondern sie bezeichnet Jesus mit mehreren Titeln, die deutlich machen, sie verstehen ihn eigentlich, sie müssten ihn verstehen als den Messias. Was finden wir hier noch? Hosianna, dem Sohn Davids. Der Sohn Davids ist der große angekündigte Erretter, der die ungeheure Macht hat, der das Königtum von David wieder aufrichten soll. Und wissen Sie, wer Jesus noch genauso benennt? Die geheilten Blinden aus Jericho im Kapitel vorher. Sie rufen auch, Sohn Davids, erbarme dich unser. Das heißt, sie haben verstanden, Jesus ist der Sohn Davids, er hat die Macht, er ist der Messias. Und die Menge feiert Jesus nicht nur mit diesem klassischen Titel Sohn Davids, sondern sie verstärken diesen Titel nochmal dadurch, dass sie sagen, welcher kommt im Namen des Herrn, also welcher von Gott kommt, welcher kommt mit der Macht von Gott. Das ist auch ein Titel des Messias. Und dann geht es weiter. Sie finden das hier in Vers 9. Hosianna wird nochmal gesagt, Hosianna in der Höhe. Und da klingelt es bei uns, wo haben wir eine ähnliche Formulierung? Bei dem, was die Engel singen an Weihnachten. Das heißt, auch hier wird Jesus bejubelt als derjenige, über den sich der Himmel freut, über den die Engel singen. Man könnte sagen, messianischer geht es eigentlich nicht. Und das legt Folgendes nahe. In dieser Situation dachten die meisten in der Menge wahrscheinlich wirklich, dieser Jesus ist der Messias. Sie lobt ihn mit nicht nur einem Titel, sondern mit vielen Titeln. Aber was auch deutlich wird, und darin liegt die Tragik von Jesu Einzug, sie benutzen die richtigen Titel, aber die eigentliche Bedeutung von Jesus haben sie nicht verstanden. Denn was soll der Messias bringen? Er soll Rettung bringen. Und was haben wir gesehen? Als das Lamm Gottes von den Sünden. Und was wollen die Leute in der Menge? Sie wollen auch Rettung, aber nicht von ihren Sünden. Sie wollen nicht Frieden mit Gott in erster Linie, sondern sie wollen Rettung von Rom. Woran wird das deutlich? Wir haben ein Symbol, was die Menge benutzt, uns noch nicht genauer angeschaut. Das sind, was wir hier sehen, die Palmenzweige. Was bedeuten die Palmenzweige? Die Palmenzweige waren allgemein ein Symbol für Königsherrschaft. Das ist spannend, wenn wir in die Offenbarung schauen, da sehen wir auch, dass dort Palmenzweige vorkommen bei der Anbetung von Jesus Christus als dem großen Herrscher. Aber in diesem Kontext, in Matthäus 21, hatten die Palmenzweige noch eine ganz andere Aufladung. Nämlich 100 Jahre vorher war schon einmal ein großer Held des Judentums unter dem Jubel der Massen und unter dem Schwingen von Palmenzweigen eingezogen nach Jerusalem. Es war Judas Makkabäus, der Anführer der nach ihm benannten Makkabäer. Die Makkabäer waren eine Befreiungstruppe, die die verhassten damals Griechen aus dem Land geworfen hatten. Und damals war dieser Judas Makkabäus bei seinem triumphalen Einzug nach seinem Sieg mit den Palmenzweigen empfangen worden. Und deshalb wussten alle in der Zeit von Jesus, der Palmenzweig ist nicht einfach nur ein Symbol für Königsherrschaft im Allgemeinen, sondern er ist quasi in dem Sinne ein nationalistisches Symbol, das verweist auf die Makkabäer. Und damit sagt die Menge Folgendes, wir erwarten von dir, Messias, dass du das machst, was Judas Makkabäus gemacht hat. Du wirst die Römer aus dem Land werfen. Und jetzt denken wir mal nochmal an die Situation im Ganzen. Passa. Passa war, wie gesagt, der perfekte Zeitpunkt, wenn man eine Revolte starten wollte, weil die Stadt so voll und unübersichtlich war. Sie war militärisch nicht zu kontrollieren. Das war das eine. Aber mehr noch, Passa hatte auch das ideologische Potenzial, um eine Revolte zu befeuern. Denn was passierte an Passa, am ersten Passa? Es war ja nicht nur das Fest des Lammes, das geopfert wurde, sondern es war auch das Fest des Auszugs aus Ägypten. Und die Parallelen von Ägypten und der Situation, in der wir uns mit unserem Text befinden, für die Israeliten, sind doch sehr, sehr offensichtlich. Also, in Ägypten gab es ein umfangreiches Sklavenwesen. Die Römer hatten ebenfalls ein umfangreiches Sklavenwesen. Die Ägypter waren diejenigen, die das Volk unterjochten. Die Römer waren diejenigen, die das Volk ebenfalls unterjochten. In Ägypten wurden Abgaben gefordert, Arbeitsabgaben. Die Römer forderten Steuern, deshalb waren die Steuern den Juden auch so verhasst. Die Ägypter hatten einen Kult um Pharao, den weltlichen Herrscher, als Gott. Die Römer hatten ebenfalls ihren religiösen Kaiserkult. Beides war verhasst bei den frommen Juden. Aus Ägyptenland wurde dem Volk Rettung verheißen durch einen Propheten, durch Mose. In der Matthäus-Situation bahnt sich ebenfalls die Rettung durch einen besonderen, einen vollmächtigen geistlichen Führer an. Herzliche Einladung an diesem Punkt auch wieder einzusteigen in unsere Predigtreihe zu Exodus. Sie sehen, wie spannend es ist, wenn wir die unterschiedlichen Bezüge in der Bibel zusammenführen. Und hier sehen wir Folgendes. Dieser Fehlschluss, dass Jesus ein weltlicher Herrscher sein könnte, einer, der wie Makkabäus 100 Jahre vorher das Volk von den Römern retten würde, war gar nicht so fern, wenn man es oberflächlich betrachtete. Aber diese Deutung ist komplett falsch. Woran können wir das sehen? Mittendrin in diese Massendynamik, wo alle begeistert sind, wo alle schreien und rufen, wo alle jubeln, da gibt es jemanden, der weint. Wer ist das? Wenn Sie mit mir in Lukas 19, 41, Vers 44 nachschauen, dann werden Sie es sehen. Es ist Jesus selbst, der Bejubelte. Er weint über Jerusalem und sagt, ihr versteht nicht, was zu eurem Frieden dient. Ihr lasst die Rettung für eure Seelen liegen und berauscht euch an einem utopischen militärischen Sieg. Und wie geht es dann weiter in Lukas 19, 41 bis 44? Der Herr Jesus macht Folgendes deutlich. Der militärische Sieg, den ihr herbeischreien wollt, den wird es nicht geben. Stattdessen eine schlimme militärische Niederlage. Und dann prophezeit der Herr Jesus, was gute 35 Jahre später passieren wird. Die Römer werden Jerusalem einnehmen, indem sie einen Wall aufschütten. Aber noch viel trauriger als diese militärische Niederlage, die der Herr Jesus schon heraufziehen sieht, ist die Situation in der Gegenwart, die geistliche Blindheit der Leute. Und darüber ist der Herr Jesus so traurig. Sein geliebtes jüdisches Volk, was er retten will von ihren Sünden, die denken gar nicht nach über ihre Sünden. Die denken nur an Revolution. Was sie verändert haben wollen, sind die äußeren Umstände, die gesellschaftlich-politischen, und nicht ihr Herz. Und hier ist es wichtig, dass wir Folgendes verstehen. Das Problem liegt nicht darin, dass sie Jesus als König feiern. Ja, dagegen wehrt er sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, er findet das richtig. Ebenfalls in Lukas 19, 37, Vers 40 finden wir folgende Beschreibung des Geschehens. Und als er, Jesus, sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme, wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und jetzt kommt's. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Das heißt, Jesus macht deutlich, ich muss einziehen als König und mein Einzug muss gefeiert werden. Und das ist so notwendig, dass wenn die Menschen es nicht täten, es die unbelebte Schöpfung täte. Und damit wird Folgendes deutlich. Das Problem liegt nicht darin, dass die Volksmenge Jesus als Messias und König feiern. Sie haben recht damit, aber sie feiern ihn als den falschen König. Sie feiern ihn als einen vermeintlichen militärischen Retter, einen weltlichen König, der die Römer aus dem Land wirft. Und wenige Tage später, in dem Verhör mit Pilatus, wird der Jesus genau das klarstellen. Er wird jeglichen militärischen Einsatz zur Ausbreitung des christlichen Glaubens streng verbieten. Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Deutlicher geht es nicht. Und deshalb ist es ganz deutlich, dass auch Christen keine Theokratie erkämpfen wollen, sondern wir wollen das Evangelium verkündigen und Herzen für Jesus gewinnen. Und deshalb ist es auch falsch und gefährlich, wenn Christen versuchen, einen christlichen Staat herbeizuführen oder in sogenannten Dominionismus verfallen. Wir müssen, das hat Jesus uns aufgetragen, dem Kaiser geben, was des Kaisers ist und uns der Obrigkeit unterordnen, ohne gegen Gott zu sündigen. Und natürlich, keine Obrigkeit ist perfekt und umso mehr müssen wir für sie beten. Und deshalb sollte sich ein Staat, noch dazu einer, der sich in der Präambel seines Grundgesetzes klar auf eine jüdisch-christliche Ethik beruft, freuen über Christen im Lande. Denn trotz unserer Fehler, wir sind ja auch nicht perfekt, müssen und möchten wir versuchen, wie unser Herr Jesus es tut, unsere Nächsten zu lieben. Ja, wir müssen und möchten versuchen, auch unsere Feinde zu lieben. Und das kann einer Gesellschaft nur gut tun. Es gibt viele historische Beispiele, wie zum Beispiel William Wilberforce, der wegen seines Glaubens an Jesus seine Stimme für die Sklaven erhob und so lange kämpfte, bis die Sklaverei abgeschafft war. Das sind historische Belege dafür, wie gut bibeltreue Christen einer Gesellschaft tun. Und wir suchen der Stadt Bestes, auch hier in der Wedemark, auch hier in Mellendorf. Und gerade deshalb verkünden wir ja die gute Botschaft von Jesus und seine Maßstäbe. Und deshalb freuen wir uns auch über die vielen schönen Verbindungen, die wir hier auch in Mellendorf haben dürfen, wie zum Beispiel mit den Bewohnern aus dem Asylantenheim. Wir Christen, wir streben nicht danach, irgendwie einen christlichen Staat zu errichten, sondern wir möchten Salz und Licht sein. Und wir möchten die Botschaft von Christi Sieg verkünden. Aber es ist nicht ein militärischer Sieg. Es ist der Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Und genauso macht es auch der Herr Jesus hier deutlich. Er ist kein neuer Makkabäus. Er ist kein Kriegsherr. Aber er ist trotzdem ein mächtiger Sieger. Und worüber siegte er dann? Er siegt über den Tod, indem er später selber auferstehen wird, indem er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Er siegt über die Krankheit, vergleiche die Blinden, die er geheilt hat. Und er ist stärker als der Teufel. Er ist auch derjenige, der alles weiß, der den Ablauf der Ereignisse perfekt orchestriert, bis hin zur Auswahl des Reittieres, ja, der die Geschichte lenkt. Und jetzt vergleichen wir das mal mit einem Judas Makkabäus. Was ist schwieriger? Wer ist der Mächtigere? Eindeutig Jesus. Jerusalem wurde von vielen militärischen Herrschern befreit, besiegt, wieder neu befreit. Aber es gab niemanden außer Jesus, der den Tod besiegte in Jerusalem. Und übrigens nur ein kleines Detail am Rande. Wenn Jesus gewollt hätte, hätte er auch die Macht dazu gehabt, Heere zu besiegen. Es gibt einen Beweis dazu. Im Bericht von Johannes über die Festnahme im Garten Gethsemane, als Jesus sich zu erkennen gibt, als er sagt, ich bin es, fallen die Soldaten und die Kriegsknechte, die ihn verhaften sollen, zu Boden. Wir lesen das in Johannes 18, Vers 6. Und bei seinem zweiten Kommen, das er immer wieder vorausgesagt hat, wird er auch kommen als Richter und als großer Herrscher des Weltgeschehens. Aber bei diesem ersten Kommen, bei diesem Einzug, den wir hier finden in Matthäus 21, da bleibt Jesus bewusst in dieser demütigen Knechtsgestalt, der für die Sünde sterben wird und gerade dadurch das Weltgeschehen dominieren wird. Er wird den größten Sieg erringen, den es gibt, den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Wie genial ist das? Gerade durch die Demut besiegt Jesus umso mehr das, was alle Menschen am stärksten bedrückt. Es ist nicht eine Besatzung durch die Römer, sondern es ist unser Grundproblem, nämlich unsere Trennung von Gott wegen unserer Sünde. Welch ein plattes Abziehbild ist im Vergleich dazu doch die Vorstellung, dass Jesus ein Kriegsherr ist, der das Volk befreit von den Römern. Und genau in diesem Punkt, genau in diesem Nichtverstehen liegt die große Tragik beim triumphalen Einzug von Jesus. Ein Ausleger hat es so erfasst. Er hat gesagt, die Worte der Menge waren richtig, aber nicht ihre Herzen. Die Menge erkennt nicht, was ihre wahre Not ist. Es sind nicht die Römer, sondern ihre Sünden, die sie von Gott trennen. Und genauso stellt sich aber auch für uns die zentrale Frage unseres Lebens. Was möchten wir von Jesus? Worum bitten wir ihn? Wenn wir zu ihm rufen, Hosianna, hilf, Herr, was meinen wir damit? Beten wir dann zu Jesus, wenn es uns irgendwie schlecht geht von den äußeren Umständen, dass wir sagen, ah, ich habe gerade ein Problem in der Arbeit, mit der Familie läuft es schlecht, ich habe Zukunftsängste, dann beten wir. Nehmen wir Jesus genauso wie die Menge damals wahr als jemanden, der unsere äußeren Lebensumstände ändern soll? Oder haben wir schon ein viel grundsätzlicheres Hosianna an Jesus gerichtet, nämlich, hilf mir Herr, rette mich vor meiner eigenen Schuld. Rette meine Seele vor dem gerechten Zorn Gottes, rette mich vor der Hölle. Und das ist eine Frage, die Jesus an jeden von uns richtet. Wenn du zu mir betest, wenn du Hosianna schreist, was meinst du damit? Wovor soll Jesus uns retten? Und damit sind wir bei unserem dritten Punkt angelangt. Wir haben gesehen, Jesus ist der demütige König, wir haben gesehen, er ist der dominierende König und jetzt sehen wir, drittens, Jesus ist der durchdringende König. Und ich darf Sie nochmal mitnehmen in unseren Text auf die Zielgerade. Matthäus 20, 10 und 11. Und als er in Jerusalem einzog, Da kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Menge aber sagte, das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Die Neuigkeit verbreitet sich, Jesus kommt, ja, die Masse war unübersehbar, die sich dort mit ihm zur Stadt hinaufwälzte. Es geht wie ein Lauffeuer rum in Jerusalem und diejenigen, die noch nicht dabei sind bei dem Zug, die kommen jetzt in Bewegung, das steht dort. Die ganze Stadt kam in Bewegung, beziehungsweise die Menschen wurden aufgewühlt. Und diejenigen, die nicht dabei waren beim Einzug direkt, die fragen jetzt die anderen, die in dieser Menge dabei waren, sie fragen, wer ist dieser? Matthäus unterscheidet hier ganz klar zwischen den zwei Gruppen. Es gibt die einen, die nicht dabei waren, die fragen, wer ist dieser? Und es gibt die anderen, die dabei waren und die antworten Folgendes. Was werden sie antworten? Sie haben vorher gerufen, er ist der Messias, er ist der, der von Gott kommt. Wer ist er? Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Daran wird Folgendes deutlich. Zum einen, jeder muss sich mit ihm auseinandersetzen. Ja, der Einzug war so spektakulär, dass niemand sagen konnte, ja, ich habe da mal was gehört, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Sondern es hat die Leute aufgewühlt, das ist das eine. Und wie sehr es die Leute aufgewühlt hat, zeigt sich auch daran, dass gerade die Machthaber aufgewühlt sind. Sie kennen bestimmt die Berichte über den Prozess von Jesus. Wie stark die Faszination ist, die von Jesus ausgeht, das finden wir wenige Tage später, dann während seines Prozesses vor der Kreuzigung. Selbst der grausame, der brutale Potentat Herodes ist erpicht darauf, er will Jesus sehen. Das ist das eine, was wir sehen. Also an Jesus kann sich niemand vorbeimogeln. Er drängt sich uns auf. Er durchdringt unser Leben mit der Frage, wer bin ich für dich? Wie denkst du über mich? Das ist das eine. Und das andere ist die tragische Antwort der Menge. Wer ist dieser? Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Im Paralleltext in Johannes 12 erfahren wir ein interessantes Detail. Dort lesen wir Folgendes. Zum einen lesen wir, dass selbst seine Jünger den Einzug nicht richtig verstanden. Johannes 12, 17 bis 18. Und wir lesen, dass die Menge darauf fixiert war, ein Zeichen zu sehen. Und daran wird deutlich, ebenso wie an dem nicht umfassenden Bekenntnis, nämlich Jesus wird bekannt nicht als Messias, was sie vorher gebrüllt hatten, sondern er wird nur bekannt als Prophet. Daran wird deutlich, wie oberflächlich die Begeisterung der Menge beim Einzug von Jesus war. Als sie mit ihm einzogen, schrien sie zwar das Richtige, aber kurze Zeit später sagten sie schon wieder etwas anderes. Das ist nicht logisch, das ist nicht konsistent, das ist nicht genau, das ist nicht vertrauend. Und hier liegt meines Erachtens ein Schlüssel, um zu erklären, warum dieselbe Menge, die Jesus an diesem Palmsonntag feiert, als König, als Sohn Gottes, ihn am Karfreitag ans Kreuz brüllt. Also 4 bis 5 Tage später, Sie kennen das alle, das sprichwörtliche vom Hosianna zum Kreuzige ihn. Das ist die Tragik des Einzuges. Es ist nicht genug, an Jesus als Prophet zu glauben. Es ist nicht genug, an ihn zu glauben als ein ja, irgendwie Vorbild, als ein Religionsstifter, als jemand, der die sozialen Umstände in Frage gestellt hat. Wie es ja auch noch heute viele tun, dass sie sagen, ja, Jesus ist ein gutes Vorbild und er ist auch eine historische Person. Er ist auch besonders in dem, was er getan hat. Er ist ein Religionsstifter. Er hat viel Gutes in die Welt gesetzt. Aber er ist nicht der Sohn Gottes. Das sagen auch heute viele. Das Schöne ist aber, dass Jesus es nicht dabei belässt, dass Leute ihm diese Antwort geben, sondern mehr noch. Er möchte uns durchdringen. Er möchte wirklich, dass wir ihn verstehen. Er möchte, dass wir verstehen, dass es nicht genug ist, ihn irgendwie zu respektieren, sondern wir müssen ihn als Sohn Gottes annähern. Und wenn wir etwas von Jesus haben wollen, dann reicht es nicht auf, dass wir sagen, okay, wenn es mir schlecht geht, dann bete ich mal, sondern wir müssen ihn als ganzen Herrn, als denjenigen, der er wirklich ist, demütig und dominierend in unser Leben aufnehmen. Und jetzt Hand aufs Herz. Selbst wenn wir sagen, ja, ich habe das getan, Jesus ist der Chef meines Lebens, ich weiß, dass er für meine Sünden gestorben ist, ich weiß, dass das meine einzige Chance ist, um Frieden mit Gott zu haben. Selbst wenn wir das gesagt haben, selbst wenn wir das fest glauben, selbst wenn wir das gebetet haben. Ist es nicht häufig so in unserem Alltag, dass wenn wir etwas vom Herrn Jesus haben wollen, ich spreche da von mir selber, dann beten wir intensiv. Dann lesen wir die Bibel. Wenn wir mutlos sind, dann gucken wir danach, nochmal schnell in die Psalmen geschaut, eine Ermutigung für den Tag. Und wenn es uns dann gut geht, häufig nachdem wir wirklich eine Gebetserhörung, eine Hilfe von Jesus erfahren haben, wie geht es dann weiter? Sobald es uns gut geht, wird unser Gebetsleben weniger intensiv, unser Bibelstudium häufig weniger tief Und unser Bewusstsein dafür, dass wir Jesus brauchen, viel oberflächlicher. Und deshalb ist die Frage auch für diejenigen, die sagen, ja, Jesus ist der Herr meines Lebens, ja, ich bin ein Jünger Jesu, ist diese Frage auch für uns wichtig, dass wir uns klar machen, sehe ich Jesus in meinem Leben wirklich nicht nur als den König, der mir dient, der mich gerettet hat, sondern als derjenigen, der mein ganzes Leben dominieren sollte. Das heißt, der dem alles gehört, was ich habe, meine Zeit, meine Energie, mein Geld, meine Wünsche. Oder sage ich so, ja, ich bin ja zufrieden, Jesus hat mich gerettet, jetzt weiß ich mit der Ewigkeit und Gott, das ist in trockenen Tüchern. Wenn es schlecht läuft, dann komme ich mal zu ihm. Wenn ich ein bisschen Zeit übrig habe, dann mache ich auch was für ihn. Aber so im Normalfall ist Jesus vor allem der, der meine ewige Errettung absichert. Und wenn ich wirklich Probleme habe, dann gehe ich zu ihm. An der Beantwortung dieser Frage, wer ist Jesus für mich? Ist er wirklich der Herr in meinem Leben? Ist er derjenige, der meine Seele durchdringt? Hängt nicht nur unsere Sicherheit auf dieser Erde, sondern auch der Zustand unserer Seelen. Und umso dankbarer dürfen wir dafür sein, dass Jesus uns mit seinem Wort immer wieder neu durchdringen will. Ja, er möchte unser Herz röntgen. Der Dienst des Herrn Jesus ist voll davon. Und ein wunderbares Beispiel dafür, für jemanden, der durch den durchdringenden Blick von Jesus gerettet wird, den finden wir wenige Tage später. Wenige Tage später nach Palmsonntag, nämlich kurz bevor es zum Karfreitag kommt. Lukas 22, Vers 61. Es ist die berühmte Stelle. Der Hahn kräht zum dritten Mal. Petrus, der Anführer der Jüngerschar, verleugnet seinen Herrn. Er sagt, ich kenne ihn nicht. Und in genau diesem Augenblick wird Jesus abgeführt über den Hof, wo Petrus am Rande steht, an einem Feuer und sich wärmt. Und Jesus schaut Petrus direkt an. Er durchdringt ihn mit seinem Blick. Und wie reagiert Petrus darauf? Er wird durch diesen Blick, durch den durchdringenden Blick Jesu, von seiner Arroganz und Sündhaftigkeit überführt, er weint bitterlich und er wirft sich wieder neu in die Arme Jesu. Und auch heute kann dieser Text ein durchdringender Blick sein von Jesus an uns, dass er uns dazu bringt, uns zu prüfen. Bleibt noch eine Frage. Die Menge hatte den Herrn Jesus offensichtlich nicht in seiner Fülle als demütiger König, als dominierender König, als durchdringender König verstanden und akzeptiert. War der Einzug vom Herrn Jesus am Palmsonntag dann gescheitert? War es einfach nur ein Drama oder war es ein Triumph? Die Antwort ist klar. Der Einzug ist trotz aller tragischen Umstände, trotz des tragischen Unglaubens der Menge, ein großer Triumph. Warum? Jesus macht deutlich, dass er jederzeit das Geschehen in seiner Hand hat, dass er der Herr ist. Und wie macht er das? Erstens, er erfüllt die Prophezeiung. Zweitens, er setzt einen gewaltigen Empfang in Gang, sitzend auf einem Eselsfüllen. Drittens, in Matthäus 21, Vers 48 finden wir ein weiteres super spannendes Detail. Der Einzug und die dabei ausgelöste Euphorie schützen Jesus in den kommenden Tagen, also in den Tagen der Karwoche, dass er nicht noch früher umgebracht wird, sondern erst an Karfreitag. So lesen wir in Matthäus 21, Vers 48, und sie, und damit sind die obersten Priester und Schriftgelehrten gemeint, und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie Jesus für einen Propheten hielt. Das heißt, die allgemeine Euphorie hielt zwar nicht länger als bis Karfreitag, aber in dieser Zeit schützte sie Jesus. Und wir sehen noch ein viertes. Mit seinem Einzug als König, einerseits dienend und andererseits dominant, aber auf jeden Fall durchdringend, stellt Jesus dir und mir die gleiche Frage, nämlich, wer ist er für uns? Akzeptieren wir Jesus als den Herrn über unser ganzes Leben? Oder halten wir ihn uns vom Leib, indem wir ihn in eine Rolle pressen, wo er uns nicht so in die Quere kommt, als Freund, als Religionsstifter, als Sozialreformer? Aber Jesus lässt sich nicht in irgendeine Schablone pressen. Und das macht er deutlich mit seinem Einzug. Er ist der König und Schöpfer dieser Welt. Er möchte uns retten. Aber gleichzeitig kann er als heiliger Gott die Sünde nicht einfach so ungestraft lassen, weil er die Sünde hasst. Seine Dominanz zeigt sich darin, dass er die Geschichte lenkt. Aber sie wird sich auch eines Tages darin zeigen, dass er Sünder, die nicht umkehren, zu ihm richtet und sie bestrafen wird mit der Hölle, dem Ort der ewigen Trennung von ihm. Und das macht der Herr Jesus auch an verschiedenen Stellen sehr deutlich. Aber es ist nochmal ganz wichtig zu betonen, der Herr Jesus möchte jeden Menschen retten. Er möchte, dass du und ich umkehren. Aber wenn wir das nicht tun, dann wird sich seine Herrschaft über das Weltgeschehen auch darin zeigen, dass er Sünde nicht ungestraft lassen wird, weil er heilig ist. Und der Herr Jesus wird nicht nur jeden Einzelnen von uns einmal richten. Er wird bei seinem zweiten Kommen auch das ganze Weltgeschehen richten. Und hier lesen wir an vielen Orten in der Bibel, wie massiv majestätisch er dann wiederkommen wird. Und wir haben das auch gehört in der Lesung, Sacharja 9, Vers 9. Am Anfang zieht er beim ersten Mal demütig ein, aber er wird dann noch einmal wiederkommen. Und dort wird er die Kriegsbogen, das heißt alles Kriegsinstrumentarium, zerbrechen. Er wird einen weltweiten Frieden schaffen. Und noch was ist spannend, wenn wir in die Offenbarung schauen, dann lesen wir dort auch ein Bild über Jesus, auf welchem Reittier er dann einziehen wird. Es wird nicht ein Eselsfüllen sein, sondern es wird ein weißes Pferd sein. Und das ist ein Bild für einen siegreichen Herrscher, für einen, der alles beherrscht. Seine Dominanz über seine Schöpfung wird unübersehbar sein. Und es wird eine große Triumphstunde sein für alle, die an ihn glauben. Und wenn wir sagen können, ja, ich weiß, dass Herr Jesus für meine Schuld gestorben ist, ja, ich bin dankbar für seine Liebe, seine Vergebung, seine Hilfe, dann werden wir mit ihm in diesem Triumphzug sein. Aber dann stellt sich für uns eine Frage, wie gehen wir bis dahin um mit unserem Leben? Leben wir wirklich für ihn oder haben wir unsere eigenen Vorstellungen? Wie reagieren wir auf seinen liebevollen und klaren Herrschaftsanspruch? Ich darf schließen. Jemand, der verstanden hatte, wie stark der Herrschaftsanspruch von dem Messias ist, war Suleiman der Prächtige. Der osmanische Sultan herrschte über Jerusalem im 16. Jahrhundert und er hörte von einer Überlieferung, dass der Sohn Davids, der Messias, durch das sogenannte Goldene Tor an der Ostseite Jerusalems einreiten sollte. Und was machte er? Um das zu verhindern, ließ er dieses Tor zumauern. Genau. Suleiman ist inzwischen lange tot und selbst wenn er zur Wiederkunft Jesu noch geherrscht hätte, also wenn Jesus mit seinem Engelsheer kommt, dann wird ein zugemauertes Tor nicht so viel helfen, um ihn draußen zu halten aus Jerusalem. Das ist keine wirkliche Hilfe. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Verhalten ein treffendes Bild für die meisten Menschen, die von Jesus hören. Anstatt ihm zu glauben, anstatt ihm ihr Herz zu öffnen, verschließen es viele Menschen. Sie mauern es zu, sie halten Jesus draußen. Lass es uns heute anders machen. Lass uns unsere Herzen nicht zumauern, sondern öffnen. Lass uns Jesus einziehen als derjenige, der er ist, der dienende und der herrschende König. Ich darf noch einmal kurz mit uns beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du so demütig bist einerseits, dass du, obwohl du der Herrscher des Himmels bist, der Schöpfer dieser Welt, dass du die Herrlichkeit des Himmels verlassen hast, um bei uns Menschen zu sein. Dass du dich geopfert hast, dass du den Preis übernommen hast für die Schuld der Welt, dass du ihn getragen hast am Kreuz. Und wir danken dir, dass du auf der anderen Seite aber deutlich gemacht hast, dass diese Demut von dir gerade keine Schwäche ist, sondern es ist deine Liebe zu uns und es ist der Weg, auf dem du die Sünde, den Tod, den Teufel besiegst. Danke, dass du deine Kraft, deine Herrlichkeit, deine Dominanz über das Weltgeschehen zeigst, selbst in diesem Text, mit all den ganzen Details. Ach, bitte mach doch das, wenn wir dich nicht vor Augen haben in unserem Alltag, dass wir immer wieder neu von dir durchdrungen werden, dass wir uns klar machen, wir leben für dich, dass wir uns klar machen, was wirklich zählt, nämlich dass du uns retten möchtest und dass unsere Leben bei dir geborgen sind. Wir danken dir dafür, dass darin unsere Sicherheit liegt, die unabhängig ist von den äußeren Umständen. Und bitte schenke doch, dass jetzt auch die kommende Woche, die Tage, die vor uns liegen, auf dem Weg zu Karfreitag und Ostern, wirklich eine Woche werden, in der wir uns bewusst auf dich ausrichten und in der du wieder neu, ja, uns in unserem Leben lieb und teuer wirst, dass wir erkennen, du bist derjenige, der alles ist für uns. Und wenn wir dich haben, haben wir alles. Amen.